Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Ein neuer Handelskrieg zieht auf. Vor einer Woche haben die USA drastische Importzölle auf chinesische Produkte verhängt. Ganz besonders auf Produkte sogenannter Zukunftstechnologien. Wir wollen uns das heute einmal genauer ansehen, denn es handelt sich nicht um irgendeine technokratische Entscheidung, die für normale Bürger nachrangig ist, sondern um einen imperialistischen Machtkampf. Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt ringen um die Hegemonie auf entscheidenden Märkten des 21. Jahrhunderts, mittendrin natürlich die E-Auto-Industrie und grüne Energien.
Am 13. Mai ist ein Bericht der US-amerikanischen Handelsbeauftragten Catherine Tai erschienen, der voller Vorwürfe an China steckt. Da heißt es beispielsweise, die Volksrepublik würde westlichen Unternehmen nur Marktzugang verschaffen, wenn dafür Technologietransfers stattfinden, mit denen China dann wiederum den Westen ausboten kann. Immer wieder lautet der Vorwurf an China, geistiges Eigentum zu stehlen. Wir wollen uns heute die genauen Gründe ansehen, die Joe Biden ein halbes Jahr vor der Wahl dazu gebracht haben, stolz auf Twitter anzukündigen: Ich habe gerade eine Reihe von Zöllen auf in China hergestellte Waren eingeführt. 25% auf Stahl und Aluminium, 50% auf Halbleiter, 100% auf Elektrofahrzeuge und 50% auf Solarzellen. China ist entschlossen, diese Industrien zu dominieren. Ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass Amerika in diesen Bereichen die Welt anführt.
Auch wollen wir einen Blick auf die Section 301 of the Trade Act of 1974 werfen, denn hierauf stützt sich Joe Biden, um die antichinesische Politik durchzusetzen. Und auch sein vielgescholtener Vorgänger Donald Trump hat sich auf dieser Rechtsbasis dazu entschlossen, unter Ausschaltung der Welthandelsorganisation gegen China vorzugehen. Schon seit Beginn der Legislaturperiode haben wir immer wieder betont, dass sich Bidens Handelspolitik nur bedingt von der seines Vorgängers unterscheidet. Und das ist kein Wunder, denn der Weltmarkt funktioniert immer weniger nach den Wünschen der USA.
Zuerst wollen wir aber Danke sagen. 40 Jahre, die Flippers, nein, 250 Episoden Wohlstand für alle, und das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Vielen Dank fürs Zuhören und für die finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns bereits auf die nächsten 250 Folgen, denn wir sind noch lange nicht fertig. Noch in diesem Jahr wird es eine schöne Überraschung geben, pünktlich zum 5-jährigen Bestehen des Podcasts.
Wer dieses Projekt unterstützen mag, der kann das weiterhin bei Steady und Patreon tun. Dort findet ihr unsere Episoden der Speakeasy Bar und von Wohlstand für alle Literatur. An diesem Wochenende wird es ein besonderes Highlight geben. Wir sprechen über Bertolt Brechts Mutter Courage und erklären, wieso die FDP dieses Stück wohl kaum verstanden haben kann. Wer das hören mag, der kann bei Steady oder Patreon ein Abo abschließen. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.
Drehen wir die Uhr einmal 5 Jahre zurück. Als Donald Trump einen regelrechten Handelskrieg mit China vom Zaun brachte, hatte Joe Biden sich ja als der große Kritiker aufgeführt. Also damals schrieb Biden auf Twitter: Wenn es um Präsident Trumps Zollkrieg mit China geht, ist eine Sache klar. Amerikas Landwirte und Hersteller werden zerschlagen. Niemand weiß das besser als Iowa. Für Trump sind die Geschädigten nur Spielfiguren in seinem Spiel. Trump hat die Grundlagen nicht verstanden. Er glaubt, dass seine Zölle von China bezahlt werden. Jeder Wirtschaftsstudent im ersten Semester kann ihnen sagen, dass das amerikanische Volk seine Zölle bezahlt. Die Kassiererinnen bei Target sehen, was vor sich geht. Sie wissen mehr über Wirtschaft als Trump.
Hier wurden also gleich 2 Vorwürfe vorgebracht. Erstens, dass Trump amerikanischen Produzenten und Landwirten große Schäden zufügen würde mit seiner Anti-China-Politik. Denn China war ein wichtiger Absatzmarkt, beispielsweise für amerikanische Agrarprodukte. Knapp 20% der US-amerikanischen Agrarerzeugnisse gehen ins Ausland. Durch Trumps Zollpolitik wurde den amerikanischen Bauern der chinesische Marktzugang jedoch erschwert. Um die Bauern und Landwirte nicht als Wähler zu verlieren, hat Trump daher allein im Jahr 2020 45 Milliarden Dollar an Landwirte gezahlt. Der Staat hat damit versucht, die selbst verursachten Wohlstandsverluste auszugleichen. Oftmals landete das Geld aber nur bei großen Farmern. Kleinere Bauern gingen leer aus und erlebten massenhafte Pleiten.
Und dagegen machte Biden dann 2019 mobil und er erhob noch einen zweiten Vorwurf, nämlich nicht nur, dass Produzenten geschädigt würden, sondern auch, dass die Zölle für amerikanische Konsumenten schädlich seien. Biden hielt also im Wahlkampf gegen Trump permanent den Freihandel hoch. Umso bemerkenswerter ist es da, dass der amtierende Präsident nun selbst mit eben den gesetzlichen Mitteln gegen China vorgeht, die sein Vorgänger unter lauter internationaler Kritik aus dem Dornröschenschlaf weckte. Werfen wir mal einen Blick auf diese Section 301, ja, also diesen Abschnitt 301 aus dem Handelsgesetz, dem Trade Act von 1974. Das ist ein Datum, das uns bereits aufhorchen lassen sollte. Wir haben ja jetzt in zwei Episoden über das System von Bretton Woods gesprochen, also über das Handels- und Finanzsystem, das von den USA maßgeblich geprägt wurde und das zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 1973 bestand.
Ja, nur ein Jahr nach dem Ende von Bretton Woods wurde dann also dieser Trade Act beschlossen mit seiner Section 301, die bis heute besteht. Und dieses Handelsgesetz sollte die Wettbewerbsfähigkeit der USA stärken und förderte keineswegs nur freien Handel, sondern auch protektionistische Maßnahmen. Der Congressional Research Service schreibt dazu: Section 301 bietet ein gesetzliches Mittel, mit dem die USA Handelssanktionen gegen ausländische Länder verhängen, die gegen US-Handelsabkommen verstoßen oder Handlungen begehen, die ungerechtfertigt oder unangemessen sind und den US-Handel belasten. Also wir merken an diesen Formulierungen immer schon, das sind also Spielräume, die sich da ergeben und die mit jeweiligen politischen Willen gefüllt werden können. Weiter heißt es, vor 1995 nutzten die Vereinigten Staaten Section 301 ausgiebig, um Druck auf andere Länder auszuüben, damit diese Handelsschranken beseitigen und ihre Märkte für US-Exporte öffnen. Die Schaffung eines durchsetzbaren Streitbeilegungsmechanismus in der WTO, die von den Vereinigten Staaten nachdrücklich unterstützt wurde, hat die Anwendung von Section 301 durch die USA erheblich eingeschränkt.
Das war nun etwas technokratisch gesprochen, aber eigentlich ist das Ganze recht einfach. Also die Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten, derzeit die bereits zitierte Catherine Tai, die kann Untersuchungen beginnen gegen andere Länder, die auf ungerechtfertigte oder unangemessene Weise den Handel der USA behindern. Du hast schon darauf verwiesen, Wolfgang, das ist ziemlich unbestimmt. Ja, also was ungerechtfertigt oder was unangemessen ist, das wird natürlich von den USA selbst bestimmt und das ist ja etwas, das wir eigentlich in dem Weltmarkt unter der Herrschaft der USA immer wieder vorfinden, dass also die USA die Regeln setzen und natürlich gucken, dass man auch immer notfalls eine Ausnahme parat hat, die man dann ziehen kann, wenn einem der Weltmarkt, wie man ihn eingerichtet hat, doch nicht mehr so gut gefällt wie ursprünglich. Und so ist es dann auch jetzt. Also Catherine Tai, die Handelsbeauftragte, die hat einen Bericht veröffentlicht, der sich sehr stark auf China konzentriert, auf die Vorwürfe, die bereits vor einigen Jahren erhoben wurden, ja, dass man immer sagt, da wird so viel geistiges Eigentum beispielsweise geklaut. Und nun kann der Präsident zur Tat schreiten und Maßnahmen gegen China, beispielsweise Zölle, verhängen. Und das ist dann eine Art und Weise, so zumindest die grundsätzliche Idee, das ist eine Art und Weise, auf die den USA die Schäden wieder ausgeglichen werden sollen, die durch den unfairen Wettbewerb Chinas entstanden sind.
In den ersten Jahrzehnten der Section 301, also nach 1974, wurde vor allem Japan ins Visier genommen. Man hatte damals im Westen ähnliche Angst vor Japan wie heute vor China. Aber bereits vor 1974 gab es protektionistische Maßnahmen der USA gegen Japan. Man denke nur an die freiwilligen Selbstbeschränkungen, die wir in der letzten Folge erklärt haben. Wer Zugang zu amerikanischen Märkten wollte, der durfte nicht zu mächtig werden. Im Falle Japans setzten die Amerikaner bereits in den 1950er Jahren auf sogenannte freiwillige Selbstbeschränkungen. Japan musste sich damit Exportkontingenten unterwerfen.
Auch so ein schönes Beispiel für das, was man dann unter dem Begriff selektiver Liberalismus analysiert. Also einerseits traten die USA ja immer als Verfechter von Handelsliberalisierungen auf. Andererseits galt dieses Dogma nur, solange keine zu großen Konkurrenten auf den Weltmärkten auftauchten. Dann wurde auf einmal wieder ernst gemacht, egal ob es um die Sorge der Verdrängung der amerikanischen Textilindustrie ging oder um Hochtechnologie. Da haben wir eben die bereits von dir zitierten freiwilligen Selbstbeschränkungen. Also da war dann zum Beispiel Japan klar, okay, wenn wir jetzt hier einen ökonomischen Aufstieg erleben wollen, dann müssen wir uns an das, was die USA uns vorgeben, halten. Ja, die erzählen zwar immer was von freiem Handel, aber so viel freien Handel wollen die dann in Wahrheit auch nicht in Washington. Also müssen wir unseren Handel freiwillig beschränken, denn ansonsten dürfen wir am Weltmarkt nicht teilnehmen. Das ist natürlich ein sehr großer Euphemismus, dazu freiwillig zu sagen, aber gut, so ist das halt an der Diplomatie. Dann kam aber eben diese Zeit der Section 301-Fälle. Das war vor allem zwischen 1974 und 1995 sehr stark. Da gab es 95 solcher Fälle, Verzeihung, also 95 Section 301-Fälle. Und dann wurde ja die Welthandelsorganisation ins Leben gerufen. Das war 1995 und da hat sich dann diese Praxis sehr stark reduziert. Es war dann eher so, dass man bei der WTO, bei der Welthandelsorganisation, versucht hat, diese Streitigkeiten zu schlichten und dass man sich also eher auf das als Mechanismus verlassen hat. Und erst unter Donald Trump wurde dieses sehr scharfe Schwert der US-Handelspolitik wieder richtig aktiviert. Und damit konnte Trump dann die seit Jahrzehnten etablierten Schlichtungswege der Welthandelsorganisation umgehen und eine aggressive unilaterale Handelspolitik führen. Und man weiß ja auch noch sicherlich, ne, direkt nachdem Trump antrat, war schon das Versprechen da, America first, und da wurden sehr schnell auch mehrere Handelsverträge aufgekündigt. Sowohl bereits bestehende als auch welche, die erst abgeschlossen werden sollten.
Das heißt, wenn Biden nahtlos an Trumps Anti-China-Politik anknüpft, dann haben wir es nicht mit einem historischen Bruch zu tun. Und das erklärt auch Quinn Slobodian. Im New Statesman schrieb er, betrachtet man die Geschichte anhand der Section 301-Fälle, die nach 2017 wieder verstärkt auftraten, so wird deutlich, dass wir kein goldenes Zeitalter der Nachkriegszeit verlassen. Auch kehren wir nicht unbedingt zu den ummauerten Staaten der 1930er Jahre zurück. Wenn überhaupt, verlassen wir ein kurzes Interregnum der Hyperglobalisierung zu Beginn des Jahrtausends, als sich die USA eher für WTO-Fälle als für Unilateralismus entschieden. Wir leben immer noch in der Welt von Nixon.
Bedeutet also, anstatt die Hyperglobalisierung der letzten Jahrzehnte für den Normalfall zu halten, sollte man laut Slobodian die historischen Kontinuitäten erkennen. Mit dem, was wir zuletzt gelernt haben, können wir also festhalten, dass Biden nun, wie vorher auch schon Trump, den freien Handel einschränkt. Das gehört zum Weltmarkt unter amerikanischer Vorherrschaft. Ja, das gehört also zu dem, was man selektiven Liberalismus nennen kann. Nicht, dass jetzt wieder solche Handelsschranken hochgezogen werden, ist die Ausnahme, sondern eher die 20 Jahre zwischen Mitte der 90er und dann dem Amtsantritt Donald Trumps, das war eher eine historische Ausnahme. Und dass man nun wieder mehr Handelsbarrieren hat, bedeutet keineswegs, dass man so etwas hat wie in den 1920er, 30er Jahren. Also so eine Radikalisierung ist jetzt vielleicht auch nicht direkt zu befürchten. Aber bevor wir das alles so stark theoretisieren, wir können uns ja einfach mal ansehen, was sind jetzt genau die Vorwürfe, die die USA gegen China vorbringen, um diesen neuen Protektionismus zu rechtfertigen.
Lass mich noch gerade anmerken, dass dieser Blick so ein bisschen verengt ist, dass man denkt, jetzt ist das Ende der Globalisierung angebrochen. Liegt auch daran, dass die Antiglobalisierungsbewegungen, die es gab und auch noch gibt, sehr stark das Bild gezeichnet haben von so einer völlig vernetzten, schrankenlosen Welt, in der das Kapital sich ohne irgendwelche Mauern, Hürden oder sonst etwas fortbewegen kann. Und das war eigentlich nie ganz richtig, beziehungsweise ja, es gab diese kurze Phase, die Slobodian Hyperglobalisierung nennt, aber sonst war das eigentlich nicht so. Und wir sehen ja auch, wie sehr, wir haben ja schon Folgen dazu gemacht, es immer auch Industriepolitik gab, auch in Deutschland, und sicherlich wird es jetzt gerade wieder stärker mit Blick auf Russland, China, wie verhält man sich da, aber grundsätzlich war also diese staatliche Setzung von Regeln, von Recht immer da, also es gab keine Liberalisierung, die da dahin geführt hat, dass der Staat sich ganz zurückgenommen hat und die ganze Welt wurde einfach zum Supermarkt, wie man das manchmal so gezeichnet hat. Ja, das hat nicht stattgefunden. Insofern ist da Slobodien zuzustimmen.
Ja, ja. Und es gab natürlich auch in diesen Jahren, zu denen er Hyperglobalisierung sprach, gab es immer die Fälle, dass der Staat natürlich doch planerisch eingegriffen hat. Jetzt nicht zentralplanerisch, aber doch zumindest immer wieder Industriepolitik betrieben hat. Egal ob jetzt wirklich für den eigenen geopolitischen Machterhalt oder um die heimische Wirtschaft zu stärken. Zusätzlich haben wir ja auch einfach immer Subventionspolitiken, gerade im Agrarbereich, die natürlich auch verschiedenste Ziele erfüllen. Also beispielsweise, man hat mit den Bauern eine mächtige Lobby, die man nicht gegen sich aufbringen will im Wahlkampf. Man will vielleicht auch, was Lebensmittel angeht, autark sein, sodass man nicht zu sehr in internationale Abhängigkeiten gerät. Das sind alles dann Probleme, die dazu führen, dass man nicht wirklich von einem freien Welthandel sprechen kann, sondern dass man da natürlich auch immer Verzerrungen hat, die auch zu Lasten ärmerer Länder gehen.
Ja, gerade die Entwicklungsländer können da ein Lied von singen, wenn plötzlich EU-Länder auch Exportweltmeister werden wollen in Sachen Nahrungsexporten, ja. Dann leiden diese Länder besonders dann darunter, weil sie keine Abnehmer mehr finden für ihre Produkte oder müssen sie zu einem ganz niedrigen Preis verkaufen. Also auch da kann man nicht von großem Freihandel sprechen. Ja, wenn wir jetzt auf diesen Bericht der Handelsbeauftragten blicken, dann ist da zunächst einmal zu lesen, dass China versuche, sich geistiges Eigentum aus dem Westen anzueignen, teils auf legalem, teils auf illegalem Wege. Spionage und Cyberangriffe werden China im Bericht vorgeworfen. Aber es ist dann, wie gesagt, auch von legalen Wegen die Rede, um an westliches Know-how zu gelangen, etwa indem ausländische Kapitale zu Joint Ventures gedrängt werden, um in China produzieren zu dürfen. Eigentlich möchte man das ja auch mit TikTok machen, das soll ja auch so eine Art Joint Venture werden, dass das also losgelöst ist von dem Konzern und dann hat Amerika da den Hut auf in dem, was bei TikTok dann im Westen geschieht. Im Bericht heißt es, auch ohne ausdrückliche Investitionsbeschränkungen setzt China Unternehmen indirekt unter Druck. Sie sollen zu Joint Ventures mit Kapitalbeteiligung oder Partnerschaften mit lokalen Firmen gezwungen werden, die einen Technologietransfer beinhalten.
Heißt also für ein Unternehmen, das in China fertigen möchte, beispielsweise um die verhältnismäßig günstigen Arbeitskräfte, die aber doch gut ausgebildet sind, sich nutzbar zu machen. Wenn ein Unternehmen das machen möchte, dann kann es eben auch sein, dass es da im Gegenzug bedeutet, naja, dann müsste hier aber auch, weiß nicht, mit einer chinesischen Firma eine Joint Venture, also eine gemeinsame Unternehmung aufmachen. Und dann wird zufällig im Rahmen dessen dann auch Wissen übertragen, ja, geistiges Eigentum auch übertragen. Und das versucht man sich dann natürlich auch politisch und ökonomisch nutzbar zu machen über diese Zusammenarbeit hinaus. Und dann heißt es noch in diesem Bericht, mit diesen Plänen verfolgt China sein Ziel, die Schlüsselindustrien zu beherrschen, darunter auch verschiedene Bereiche der Hochtechnologie. Chinas Wirtschafts- und Industriepläne erstrecken sich über Jahrzehnte und veranschaulichen Chinas Ansatz, ausländische Technologie zu absorbieren und gleichzeitig seine einheimischen Fähigkeiten zu entwickeln. Diese Passage ist bemerkenswert, denn schon seit Jahren wird ja China vorgeworfen, nur westliche Produkte und Ideen zu kopieren. Das haben wir auch schon vor Jahren gesagt, dass es diesen Vorwurf gibt, aber auch damals kritisiert, denn mittlerweile wird auch in diesem Bericht zugegeben, dass dadurch auch eigene Fähigkeiten entwickelt werden. Also China tut mehr als nur zu imitieren. Ja, man hat gelernt vom Westen in einigen Dingen, aber nun ist es so, dass man selbst langsam in einigen Bereichen die Vorherrschaft übernimmt und die Angst, China könnte immer mehr Zukunftsmärkte übernehmen, weil es durch den Technologietransfer innovativer wird als der Westen, spricht aus jeder Zeile dieses Berichts.
Ja, und das ist gerade deshalb so interessant, weil viele Liberale immer wieder behauptet haben, dass nur das Privateigentum an Produktionsmitteln sicherstellen kann, dass überhaupt technologische Innovationen stattfinden. Die liberale Logik lautet wie folgt: Nur wenn man ein eigenes Unternehmen führen und davon einen Profit abschöpfen darf, sind Menschen innovativ. Ansonsten haben sie keinen Anreiz, sich neue Erfindungen auszudenken. Der Wettbewerb sorgt dann dafür, dass die innovativen Unternehmer sich durchsetzen, während der Rest untergeht. Auf diese Weise würden Innovationen zu sinkenden Preisen und damit zu mehr Konsum für alle führen. Aber am Beispiel Chinas können wir sehen, die USA trauen dieser liberalen Logik selbst nicht mehr. Sie betrachten China keineswegs nur als ein Land, das eigene Innovationen nachmacht, sondern das zugleich auch neue Innovationen hervorbringt. Und das liegt natürlich auch daran, dass man lange Zeit im Westen Dinge hat liegen lassen und China hat das dann nicht sich irgendwo abgeguckt, sondern entwickeln können. Also zum Beispiel, was Solarenergie anbelangt, da hat man ja hier erst subventioniert, dann hat man die Subvention zurückgefahren und dann ist nicht mehr sehr viel passiert. In China ging es aber dann kräftig weiter. Ähnliches auch im Bereich der E-Mobilität und dann auch dieser Dirigismus von Seiten des Staates zu sagen, wir wollen jetzt, dass die öffentlichen Verkehrsmittel alle per E-Mobilität funktionieren. Das ist natürlich ein solcher Innovationsschub, der damit auf den Weg gebracht wird, weil plötzlich müssen sich alle was einfallen. Also da hat man diese großen Innovationsschübe und sie sind aber fest verankert mit so einer Staatsdoktrin und das ist nicht nur dem freien Markt überlassen, wenngleich es natürlich da auch Markt gibt. In Anbetracht der Tatsache, dass es für chinesische Kapitale keine wirkliche liberale Verfügungsgewalt aber über Produktionsmittel gibt, ist das durchaus ein Eingeständnis jetzt seitens des Westens. Man kann also auch jenseits der rein marktbasierten Ordnung und rein auf Profitlogik aus seinen Wirtschaft neues Wissen akkumulieren, weiterentwickeln, technische Innovationen hervorbringen. Also es ist eher so ein, ja, konzertiertes Ding aus Staat, Parteidoktrin und dann einer Privatwirtschaft, die aber nicht so liberal ist wie jetzt in westlichen Ländern. Und ich glaube, dass diese Tendenz jetzt auch, weil ja schon viele von Kriegswirtschaft und sowas reden, immer stärker sich im Westen verbreiten wird.
Und jetzt wollen wir natürlich nicht missverstanden werden. Dieser relativ autoritäre Ansatz, Innovation zu fördern von Seiten des Staates aus, der ist für Linke natürlich nicht zu bevorzugen. Also ob man jetzt für den Profit oder für das nationale Großmachtstreben Innovationen zutage fördert, das sind zwei relativ unsympathische Alternativen. Aber es zeigt, dass Wissensgenerierung auch da möglich ist, wo keine liberale Eigentumsordnung herrscht. Na, du hast es völlig richtig gesagt, es ist eine Eigentumsordnung. Es gibt Kapital in China, es gibt auch private Verfügungsgewalt über Produktionsmittel, aber das ist immer ist etwas sehr Prekäres. Ja? Also das steht wirklich unter extremer staatlicher Überwachung, wie es einfach im Westen nicht der Fall ist und steht immer zur Disposition. Und wir wissen ja auch, dass wer da nicht linientreu genug ist, durchaus auch immer unter der Gefahr steht, dass man mal ein paar Monate verschwindet oder vielleicht auch gar nicht mehr auftaucht. Und deshalb muss gesagt sein, das ist nicht zu vergleichen mit dem, wovon Liberale immer behauptet haben, nur so kann sinnvoll Innovation entstehen. Nein, das sind durchaus auch andere Mechanismen, die hier stattfinden, nicht unbedingt sympathische, aber es sind andere. Jetzt ist es ja auch
die zugleich auch zum Teil der Bevölkerung ja sehr geholfen haben, also dass man aufgrund der Finanzkrise 2008 dann im Westen die große Austeritätspolitik stark machte, man hingegen aber in China große Investitionsprogramme unternahm, hat natürlich dazu geführt, dass dort zum Beispiel auch in Sachen öffentlicher Infrastruktur relativ viel passiert ist und im Zuge dessen dann auch sich viele Innovationen gebildet haben, die jetzt auch noch für andere Produkte genutzt werden.
Ja, man hat da viel in die Zukunft investiert. In Deutschland hat man lieber Abwrackprämie hat man eingeführt, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das soll jetzt aber wirklich nur mal so ein bisschen klar machen, auch wenn China einen anderen Weg geht, einen geplanteren Weg geht, muss einem das nicht unbedingt sympathisch sein. Ja, also dieser chinesische Kapitalismus, der hat einige Eigenarten, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die Volksrepublik dem westlichen Kapitalismus sowas wie eine vernünftige Planung entgegensetzt. Man denke nur an die Evergrande-Krise, die wir vor einigen Jahren besprochen hatten. Ja, also dass man unzählige Immobilien gebaut hat. Warum? Weil der Immobiliensektor einer der bedeutsamsten überhaupt ist für den globalen Kapitalismus und man auf diese Weise gehofft hat, immer weiter neues Kapital anzuziehen, selbst da, wo eigentlich klar war, naja, niemand wird jemals diese ganzen Wohnungen bevölkern können. Also da hat man unglaublich viele Ressourcen verschwendet, um aber weiter Kapital zu verwerten. Oder man sieht das jetzt ja auf dem Markt für E-Autos. Da wird nicht der Individualverkehr kritisch hinterfragt, sondern es wird einfach nur der eine Motor, nämlich der Verbrennermotor, durch einen Elektromotor ersetzt. Und dieser globale Hype, der ja einer vernünftigen Verkehrsinfrastruktur in Städten im Weg steht, der wird nun halt von China bedient. Über die Arbeitsbedingungen dabei wollen wir gar nicht ersprechen. Also aus so einem antikapitalistischen Impuls heraus, China die Daumen zu drücken, ist völlig verfehlt.
Ja, wenngleich ich schon unterstreichen möchte, dass wir jetzt alle davon träumen könnten, wie man völlig ohne Individualverkehr auskommt, aber die Tatsachen sind andere und zwar global und das liegt auch daran, dass Regionen, Länder sehr heterogen aufgebaut sind und man kann ja, und das ist ja das Widersprüchliche und dafür wird ja Biden auch von Umweltverbänden und Aktivisten kritisiert, nicht zum einen sagen, wir tun alles, um möglichst schnell CO2-neutral zu werden und dann aber verhindert man die eigentliche Transformation, die sinnvoll ist, nämlich hin zu mehr E-Mobilität. Und die ist ja bei China auch sehr stark darauf gerichtet, dass man E-Mobilität bei den Bussen zum Beispiel hat. Und auch können wir jetzt lange darüber diskutieren, inwieweit Verbrenner aber jetzt gerade noch vielleicht vorzuziehen sind und inwieweit E-Mobilität auch sehr viele Umweltschäden anrichtet. Das stimmt alles, aber im Ganzen wird es wahrscheinlich in diese Richtung laufen. Zumindest ist das der weltweite Plan, möchte ich sagen, der nirgends von einem ausgerollt wurde, aber der einfach so da ist, dass es hin zur E-Mobilität geht. Wenn man jetzt aber genau diese Sachen mit Zöllen belegt, also den Export von günstigen E-Autos, die ja aus China angeboten werden, dann bremst man natürlich damit den Weg in die CO2-neutrale Wirtschaft ab. Und damit ist das eigentlich eine große klimapolitische Regression, womit ich hier nicht gesagt haben will, das E-Auto wäre unsere Rettung, aber ich will deutlich machen, dass also wenn man tatsächlich sagt, man will die grüne Transformation haben, dann dürfte man solche Zölle natürlich wirklich nicht errichten. Und das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Autos, sondern bezieht sich ja, wir haben es ja schon angesprochen, auch auf andere Innovationen in Bezug auf die erneuerbaren Energien. Und da müsste man eigentlich alle Zölle abbauen und sagen, es ist völlig egal, wo das Zeug gebaut wird, wo es entsteht. Wichtig ist, dass es sich möglichst schnell in der Welt verteilt, denn nur so bekommt man eine CO2-neutralere Wirtschaft hin.
Ich will nur sagen, also es geht mir nicht darum, jeden Individualverkehr jetzt hier oder auch nicht jeden motorisierten Individualverkehr einschränken zu wollen. Ich würde nur sagen, jetzt zum Beispiel in den Großstädten und da leben ja doch auch einige Menschen in Städten wie Deutschland und durchaus auch in China, an solchen Orten auf Individualverkehr zu setzen, das weiter zu forcieren, also da zu sagen, es wird einfach genauso weiter gewurstelt wie vorher, nur mit E-Autos statt mit Verbrennern. Das halte ich nicht für wünschenswert, dass es extrem viele Weltgegenden gibt, wo das so leicht nicht umsetzbar ist, das ist mir ja auch klar, aber jetzt in den Städten würde ich sagen, es ist relativ idiotisch und auch da ist ja trotzdem E-Mobilität erstmal ein großer Fortschritt. Also wenn man E-Busse hat, anstelle von Verbrennermotoren, dann will ich da sicherlich nichts gegen gesagt haben. Zu dem, was du eben noch meintest, ja, man müsste mal die Zölle abbauen. Das stimmt natürlich, wenn jetzt quasi das Ziel wirklich wäre, es soll möglichst schnell die CO2-neutrale Wirtschaft da sein. Aber natürlich lautet ja für alle Staaten dieser Welt die Logik, ja, wir sind eigentlich schon für die grüne Wende, aber sie muss uns nützen. Das ist ja das, ja. Also die Prämisse, unter der das immer stattfindet. Und ab dem Moment, wo man natürlich merkt, naja, nee, da gerät man jetzt ins Hintertreffen bei diesen Technologien, ist es überhaupt nicht egal, wer das gerade liefert. Weil ab dem Moment bedeutet das natürlich die eigene Industrie, die eigene Autoindustrie beispielsweise oder Solarindustrie und alle anderen Industrien, die da noch nachfolgen, wo China stark werden will. All diese Industrien werden nicht mehr zum Beispiel in Deutschland stattfinden. Die Arbeitsplätze fallen weg, was für die Politik ein Problem bedeutet, weil man dann ganz viele Lohnabhängige hat, wo man gar nicht weiß, was soll man jetzt mit denen machen. Und aus all diesen Gründen, ja, der Staatenkonkurrenz ist es natürlich überhaupt nicht egal, wer jetzt die E-Autos baut. Aus Sicht des Klimas ist das egal, wer baut E-Autos. Aber aus Sicht der Staaten ist es alles andere als wurscht.
Ja, ich bin dann froh, dass jemand wie der Autopapst Ferdinand Dudenhöfer das sehr, sehr deutlich macht immer wieder, dass es eigentlich darum geht, die Innovationen auf den Weg zu bringen und nicht nur nationale Interessen zu verfolgen. Und es stimmt ja auch, dass zum Beispiel die deutsche Autoindustrie vorwiegend geschlafen hat, was Innovationen anbelangt. Man war so weit, dass man Verbrenner immer besser optimieren konnte. Man kann ja jetzt mal schauen, die bringen ja Motoren raus, die nur noch gedrosselt alle werden. Also das heißt, die haben so viel PS, dass man die gar nicht ausfahren kann. Also es ist so sehr optimiert, dass man es nicht mehr nutzen kann, aber man hat es immer noch weiter optimiert. Mhm. Und dann hat ein Auto 400 PS. Es ist aber inzwischen, also bei einigen schon gedrosselt auf 160. Also 160 km/h kannst du ja mit einem
Twingo fahren auf der Autobahn.
Kannst
locker.
Du mit einem französischen Kleinwagen fahren oder so, das ist überhaupt kein Problem. Und man hat aber noch diese verrückte PS-Zahl. Das heißt also eine völlige Verschwendung von Mensch und Maschine für ein Produkt, das völlig sinnlos ist. Ja. Und stattdessen hätte man wie die Chinesen früher ja reingehen können, hat man nicht gemacht. Jetzt ist man sauer und rächt sich jetzt mit anderen Mitteln da. Und ja, es gibt natürlich sowas wie Aneignung von geistigem Eigentum. Und es war ja auch so, dass man zunächst einmal von Seiten der USA auch ein Interesse daran hatte, dass China am Weltmarkt partizipiert. Also China ist Anfang der 2000er eingetreten in die Welthandelsorganisation. Man hat schon vorher China aufgenommen für den Weltmarkt. Und damals handelte es sich noch um ein Land, bei dem man dachte, ja, das wird so die Werkbank der Welt sein und bleiben. Und nun ist es aber so, dass China die zweitstärkste Volkswirtschaft nach den USA ist und seit langem den Status des Exportweltmeisters innehat. China will nicht mehr auch nur der Hort billiger Arbeitskraft für den Rest der Welt sein, sondern möchte selbst weltmarktfähige Waren auf hohem technologischen Niveau entwickeln. Und das ja mit Erfolg. Bei Batterien für E-Autos wird China gerade zum absoluten Vorreiter. Hier paaren sich Innovation und Rohstoffreichtum, denn das Land verfügt über seltene Erden. Auch die anderen Bereiche sind für China immer wichtiger geworden. Im Bericht der Handelsbeauftragten werden unter anderem neue Informationstechnologien, Luft- und Raumfahrtausrüstung, Hightech-Schifffahrt, neue Werkstoffe, Biopharmazeutika und medizinische Hochleistungsgeräte genannt. In diesen und noch mehr Bereichen soll China laut verschiedener Beschlüsse der Kommunistischen Partei federführend werden. Und auch hier ist ja schon zu merken, bei Luft- und Raumfahrtausrüstung, das war schon immer sehr stark mit dem Staat verquickt, auch in den USA. Und in den USA haben ja eigentlich nur die staatlichen Akteure und auch in Europa die staatlichen Akteure durch Elon Musk einen, ich sage es mal salopp, Arschtritt bekommen, weil plötzlich die freie Wirtschaft da viel mehr schneller herstellen konnte. Und daraufhin hat man ja jetzt auch dort wieder Prozesse optimiert. Also da gab es mal einen Transfer sozusagen von der Privatwirtschaft wieder in staatliche. Aber eigentlich sind das natürlich Bereiche, die sehr stark auch Schifffahrt oder so auch sehr stark mit staatlichen Zuschüssen funktionieren.
Ja, das ist ja der wahre Grund, warum die USA so empfindlich reagieren. Also die eigene Hegemonie, die droht zu verschwinden. Und das ja nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern es sind ja auch militärisch extrem bedeutsame Technologien. Also wer die meisten Computerchips produziert, wer die schnellsten Schiffe hat. Das sind ja nicht Fragen, die stellt man sich nur für den durchschnittlichen Konsumenten. Nein, das sind militärisch extrem relevante Bereiche. Das bedeutet also, China wird hier gerade in einem doppelten Sinne abgewehrt mit dieser Zollpolitik. Einerseits ökonomisch, also da geht es dann um die Frage, wer stellt die E-Autos her, aber eben auch militärisch. Ja, also wenn die USA beispielsweise die Chips aus China irgendwie mit Zöllen belegen und gleichzeitig aber extreme Subventionen für eigene Chip-Produktion hergeben. Ja, da hat man ja auch einige große Pakete die letzten Jahre gehabt, ja, also dass man mit Build Back Better oder Inflation Reduction Act quasi Industriepolitik sehr aktiv betrieben hat. Wenn die USA das machen, also auf der einen Seite China abwehren mit Zöllen, auf der anderen Seite selbst massiv subventionieren und fördern, dann hat das natürlich auch militärische Zwecke. Das sind zwei Bereiche, Ökonomie und Militär, wo die USA unangefochten an der Weltspitze stehen wollen. Und da sind dann Joe Biden auch die amerikanischen Bauern, die gerne exportieren würden, völlig gleichgültig. Er hat nun verstanden, was Trump mit America First meinte, und beide Präsidenten sind sich in dem Weltbild einig, dass der freie Handel keine Option mehr darstellt gegenüber China. Die Idee, dass freier Austausch zu allseitigem Wohlstandsgewinn führt, die wurde ad acta gelegt, da China es wagt, die Unterordnung unter die USA in Frage zu stellen und eine eigene Politik zu verfolgen.
In China spricht man dann von Dual Circulation, also von zwei Kreisläufen. Neben der starken Exportausrichtung will die Kommunistische Partei auch den Binnenhandel und die inländische Kaufkraft stärken. Vor 2 Jahren sagte Xi in einer Rede, wir müssen auch die neuen einheimischen Innovationskapazitäten energisch verbessern und so schnell wie möglich Durchbrüche bei wichtigen Kerntechnologien erzielen. Dies ist der Schlüssel, um die inländische Zirkulation als Hauptstütze im dualen Kreislauf aufzubauen. Das klingt nun erst einmal nach einer guten Sache für chinesische Konsumenten. Immerhin wurde der chinesische Exportboom vor allem dadurch angetrieben, dass die Kommunistische Partei den inländischen Konsum gedämpft und die Löhne niedrig gehalten hat. Aber ganz so einfach ist es nicht. Die Partei will den Binnenmarkt vor allem stärken, um im Falle neuer Handelskriege autark zu sein. Sowohl der Export als auch die inländische Produktion werden unter den Vorbehalt des Machterhalts gestellt.
Ja, also es geht um den Binnenmarkt einerseits innerhalb Chinas, dass man da
ja,
also
ein bisschen... Ja, sind ja über 1 Milliarde Menschen,
ja,
können ja auch viel kaufen.
Das sind ein paar Leute, also wenn man da guckt, dass jetzt vielleicht doch langsam eine Politik verfolgt wird, wo etwas höhere Löhne zustande kommen, dann kann man auf diese Art und Weise da natürlich eine andere Nachfrage wiederum erzeugen. Gleichzeitig richtet man sich auch zu anderen Handelspartnern aus, also innerhalb Asiens, dass man versucht, da nochmal verstärkt den Handel zu betreiben, weil man bereits weiß, okay, das könnte mit den USA kritisch werden. Und genau das, wogegen China sich mit diesem Dual-Circulation-System absichern wollte, scheint ja nun einzutreten. Also neue Handelskriege zeichnen sich ab. Zwar behaupten die USA, dass sie mit ihren Zöllen nur für einen faireren Wettbewerb sorgen wollen. Nun, wenn das so wäre, dann könnte China ja einfach die kritisierten Praktiken einstellen und dann würde es so liberal weitergehen wie vorher. Das ist möglich, aber es kann auch sehr gut sein, ist wahrscheinlich auch wahrscheinlicher, dass sich die Blockbildung verschärft. Und dann bleibt ja die Frage, wie sich der Rest der Welt verhält. In Europa ist man nämlich deutlich stärker auf den chinesischen Markt angewiesen als in den USA. Nehmen wir mal das Beispiel des Automobilmarktes, ja, weil das jetzt gerade so durch die Presse ging, ich meine 100% Zoll auf Autos ist ja auch sagenhaft. Ne? Das heißt wirklich, man zahlt einfach den doppelten Preis für ein Auto, wie das, was der eigentliche Kaufpreis wäre durch diese Zölle. So, gucken wir mal auf die Autos. Wie abhängig ist Europa und insbesondere Deutschland von China und wie verhält es sich mit den USA? Da stand kürzlich im Fokus Folgendes. VW verkauft in China die zweitmeisten Autos aller Marken. BMW macht dort mehr als doppelt so viel Umsatz wie in Deutschland. Mercedes-Benz erzielt ein Drittel seiner Einnahmen in der Volksrepublik. Alle verdienen dort viel Geld. Ja, also wir haben diese deutschen Unternehmen, für die ist China viel wichtiger als der heimische Markt. Von dem alleine könnte man überhaupt nicht leben, könnte man überhaupt nicht all diese Arbeitsplätze letztlich, die man damit auch zur Verfügung stellt, finanzieren. Andererseits, wie sieht es in den USA aus? Ford verkauft nur 13% seiner Pkw in China. US-Autoriese General Motors verkauft dort rund 60% seiner Autos. Würde man jetzt erstmal denken, ui, das ist aber viel, wird aber direkt relativiert durch folgende Sätze. GM verliert aber seit 10 Jahren Marktanteile und verbucht in den ersten 3 Monaten dieses Jahres einen Verlust von rund 100 Millionen Euro. Bedeutet also, da ist wahrscheinlich das politische Kalkül gut, das ist eh gerade so kritisch dort alles, so heikel. Das kann jetzt kein Grund sein, deshalb diese Anti-China-Politik zurückzufahren.
Ja, generell sind amerikanische Autos im Ausland nicht besonders beliebt. Also, wann sieht man mal ein amerikanisches Auto auf deutschen Straßen? Also, ein Chevrolet oder so mag man mal gesehen haben, aber ich würde sagen, das deutsche Auto hat immer noch einen Weltruf und alle, also man muss ja sich nur mal Hollywood, nein, aber man muss sich ja nur mal Hollywood-Filme ansehen, welche Autos werden da gefahren. Wenn das irgendwie in höheren Kreisen spielt, dann ist das Mercedes, BMW, Porsche. So. Und da kommt vielleicht noch irgendjemand von Fast and Furious mit Lamborghini oder Ferrari vorbei, aber eigentlich ist das deutsche Auto wichtiger. Selbst Pol Pot fuhr Mercedes, ja. Also das deutsche Auto ist nach wie vor für eine Luxussegmentklasse. Und da wird es ja schon entscheidend. Also ist es meistens, sind es die luxuriösen Wagen, also dann alles so ab Mercedes C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, so, das ist das, was interessant ist. Damit kann man auch sehr viel Geld verdienen. Die sind sehr teuer, diese Autos. Und da ändert sich ja jetzt auch gerade sehr viel, weil China auch solche Luxusautos herstellt. Und man muss jetzt aber generell schon mal sagen, also für die europäische Automobilindustrie ist China ein wichtiger Absatzmarkt, besonders für die deutsche und nicht so sehr für die amerikanische Automobilindustrie. Zusätzlich haben viele Unternehmen ja auch Tochterfirmen oder Joint Ventures bereits in der Volksrepublik. Während viele amerikanische Hersteller zwingend auf den Heimatmarkt angewiesen sind, brauchen europäische Firmen oftmals die ausländische Nachfrage. Es ist also für Europa nicht unbedingt wünschenswert, in so einen Handelskrieg hineingezogen zu werden. Die Frage ist letztlich, wie groß ist der antichinesische Impuls, den viele Politiker verspüren? Denken wir an Ursula von der Leyen, die ja ganz auf dieser Biden-Linie ist und schon bei der internationalen Automobilausstellung erklärte, der Preis dieser chinesischen Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das verzerrt den Markt. Und dann hat sie ja auch vorgeschlagen, chinesische E-Autos mit Zöllen zu belegen. Das sollte ja auch mal geprüft werden. Vermutlich geht jetzt die Prüfung aufgrund der amerikanischen Entscheidung ein bisschen schneller. Aber es ist eigentlich eine Politik gegen, ich würde sagen, Deutschlands Interessen. Also das ist ja, schon ganz erstaunlich, wie weit die Ideologie da reicht.
Ja, und das ist natürlich vor allem auch einigermaßen verlogen. Also ausgerechnet als deutsche Politikerin von zu hohen Subventionen in der Automobilindustrie zu sprechen, die den fairen Wettbewerb verzerren oder verhindern würden, ist vollkommen albern. Wir haben kürzlich schon erklärt, wie wurde Deutschland ein Exportweltmeister, vor allem durch jahrzehntelanges Währungs- und Lohndumping. Also so wurde Deutschland zum Exportweltmeister und vor allem auch zur Automobilnation, denn bereits bevor Deutschland Exportweltmeister über alle Branchen hinweg war, war Deutschland der Autoexportweltmeister. Schon lange vorher, Jahrzehnte vorher. So. Und auch Thema Subventionen mal. Wir haben vorhin schon diese Abwrackprämie genannt. Da hat die schwarz-gelbe Koalition nach der Finanzkrise 2008, da haben die dann gesagt, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Was kann man denn Sinnvolles tun? Auf Ideen wie in China kam man natürlich nicht. Also hat man gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn man einfach ganz viele Autos verschrotten lässt und dann lässt man neue Autos bauen und die werden jetzt noch vom Staat mit Geld zugeschüttet. Da hat man Hunderttausende, also wirklich einige hunderttausend Autos verschrottet, die noch funktionsfähig waren, um der Automobilindustrie neue Kunden zu bescheren. Das hat auch sicherlich überhaupt nichts mit Verzerrungen des Automobilmarktes zu tun. Ja,
ja, das war geplante Obsoleszenz auf andere Art und Weise.
Ja, das war vom Staat geplante Obsoleszenz, obwohl die Autos es vielleicht auch nochmal 5 bis 10 Jahre länger gemacht hätten, wer weiß. So oder so können wir festhalten, es lässt sich ja gar nicht objektiv feststellen, welche Subvention ist nun marktkonform, welche nicht. Also sowas wie eine marktkonforme Subvention gibt es streng genommen eh nicht. Das ist genauso willkürlich wie die Festlegung der USA, welche Handlungen der Handelspartner nun als unangemessen gelten. Ja, da macht man sich sein eigenes Recht, seinen eigenen Maßstab, an dem man dann die Welt misst.
Eine Entkopplung von China mag für Deutschland und Europa heikel sein. Gewissermaßen ergibt die antichinesische Politik unter Transatlantikern aber auch Sinn, denn die sagen, es kommt auf diese Blockkonfrontation an. Der Westen muss die Hegemonie behalten, koste es, was es wolle. Und da stellt man dann auch wirtschaftliche Interessen hinten an. Also das ist eine Entwicklung, die eigenartig ist, aber sie wird auch doch zu einem großen Teil von der Wirtschaft so getragen. Für deutsche Politiker ist es aber noch so ein bisschen schwierig, wie will man sich jetzt gerade verhalten. Einerseits sind die deutsche und die chinesische Wirtschaft eng miteinander verflochten, sowohl in Form von Handelsströmen als auch in Form von Kapitalströmen. Viele deutsche Unternehmen, gerade in der Automobilindustrie, haben eigene Werke in China. Andererseits gerät Deutschland natürlich mehr und mehr ins Hintertreffen, weil die chinesischen E-Autohersteller eine breit ausdifferenzierte Produktpalette bieten, während man in Deutschland beim Wort E-Autos noch an hochpreisige Fahrzeuge wie Teslas denkt, stellt China Autos her, die um Zehntausende von Dollar günstiger sind. Sowohl im mittleren als auch im Luxussegment ist man günstiger unterwegs und kann das sehr gut wohl jetzt bedienen. Und man hat auch Kleinwagen, die also kostengünstig sind, mit denen man vielleicht nicht so viel Geld verdienen kann. Aber auch die sind ja entscheidend, wenn man tatsächlich auch eine E-Mobilitätswende haben will. Und vielleicht sollte man noch anmerken, dass wir bei dieser Idee von E-Mobilität natürlich ganz viel kritisieren können, was jetzt da alles mit, wo da die seltenen Erden herkommen und so weiter. Aber man kann ja zunächst mal festhalten, es ist der Weg, den man jetzt gehen will. Und dann geht das natürlich nicht nur in einem Luxussegment. Also wenn man das einfach nur sagt, ja, wir müssen jetzt dieses Luxussegment bestücken, dann hat man natürlich, kommt man überhaupt nicht in die Masse. Und das macht man in China offenbar anders. Und jetzt ist diese große Überraschung aber für europäische Autohersteller, vor allem für deutsche Autohersteller, dass es nicht mehr diesen Autopatriotismus gibt, den ich ja eben noch so kundgetan habe in Form von, ja, alle wollen deutsche Autos fahren. Ja, das stimmt natürlich, eine gewisse Klasse, wenn sie viel Geld hat, fährt eine Mercedes S-Klasse oder so. Aber es gibt ja inzwischen Umfragen unter Deutschen, wären sie bereit, ein chinesisches Auto zu kaufen, wenn das ein bisschen günstiger ist und so weiter. Und da sind erstaunlich viele Deutsche bereit, chinesische Marken zu fahren, die sie bis eben noch gar nicht kannten. Und das ist generell ja zu entwickeln, dass so diese Markenabhängigkeit oder Verbindung nicht mehr ganz so stark ist. Und davon hat aber auch lange Zeit die Autoindustrie gezerrt. Und man hat sicherlich auch mit der Kundschaft, die man so gut bei sich hatte, man ist mit der nicht immer gut umgegangen. Wir hatten Abgasskandal. Also wir hatten immer wieder jetzt Skandale in der Autoindustrie, in der deutschen, die auch dazu geführt haben, dass die Leute sagen, naja, wenn da jetzt ein NIO mir sogar noch Vorteile bietet, preisliche gegenüber einem BMW, warum denn nicht NIO fahren? Ja. Und das, glaube ich, wird zunehmen.
Und es ist ja auch nicht unbedingt eine wahnsinnig kluge Unternehmenspolitik gewesen, dass man die E-Autos eigentlich immer nur so im mittel- bis hochpreisigen Segment produziert hat, ne? Also von Anfang an so gedacht. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Idee war. Vielleicht war das wirklich so auch ein bisschen die Hoffnung der Autoindustrie, dass man gesagt hat, naja, man wird schon eh niemals ernst machen mit irgendwelchen Grenzwerten, mit irgendwelchen CO2-Steuern und CO2-Preisen und sonst was, dass die erhöht werden. Es wird einfach immer alles munter so weitergehen mit den Verbrennungsmotoren und von daher wird das mit den E-Autos eh immer nur so eine Angelegenheit sein für irgendwelche Oberstudienräte oder so, die gut Geld haben und für die das eher so eine moralische Sache ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat dabei, aber jetzt
ja, die Gewinnmarge ist wesentlich höher.
Stimmt, die Gewinnmarge ist natürlich noch wesentlich höher. Deshalb. Und jetzt merkt man halt, es wird jetzt langsam ernst gemacht, ja, mit grüner Wende. Kann man jetzt sagen, immer noch viel zu langsam, aber es passiert derzeit doch. Und ja, nun steht man blöd da.
Ja, ich glaube, dass man da auch noch abwarten muss, welche Schritte jetzt die europäischen Staaten ergreifen werden. Ich denke, es ist alles andere als gesichert, dass wir jetzt sagen, dass, also es wäre jetzt zu früh zu sagen, ja, das wird sich Europa anschließen an Bidens Vorgaben. Von der Leyen ist sicherlich dafür, aber man kann sich vorstellen, dass da jetzt gerade einige hektische Telefonate stattfinden.
Ja, ja, klar. Und auch die chinesische Reaktion, die ist jetzt nicht direkt absehbar. Also laut der Handelsbeauftragten Catherine Tai haben die letzten Sanktionen der USA mitunter tatsächlich dazu geführt, dass China bestimmte kritisierte Praktiken eingestellt oder zumindest ein bisschen gedrosselt runtergefahren hat. Ob nun dieser Weg beschritten wird oder ob ein stetig eskalierender Handelskrieg daraus wird mit immer neuen Zöllen und anderen Maßnahmen, können wir noch überhaupt nicht wissen.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich am 25. Mai in Wiesbaden bin, am Staatstheater, und spreche dort mit dem Chefdramaturgen Konstantin Mende über Richard Wagners Ring.
Und wer noch das Gespräch nachhören möchte von mir im Brechthaus, im Literaturforum des Brechthauses mit Jonna Klick und Sabine Nuss über die Grenzen des Privateigentums, kann das nun auch auf YouTube tun. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!